Von Bullen und Bären, der Podcast des Börse Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express, powered by Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt Paul Reitinger, Director der Online-Bank Dadat. Hallo Paul.
Hallo Robert.
Studiogast ist heute Stefan Grünwald. Herr Grünwald ist Fondsmanager bei Raiffeisen Capital Markets und leitet dort das Zukunftsthementeam Infrastruktur. Hallo Herr Grünwald.
Grüß Gott und alle Hörer.
Infrastruktur klingt nach Beständigkeit, etwas, das Anleger schätzen, eine Berechenbarkeit. Doch wenn man lang genug hinsieht, ist da durchaus auch Bewegung drinnen. Ich vergleiche das Straßennetz meiner Jugend mit der heutigen. Unser damaliges Vierteltelefon, das heutige 5G-Netz. Meine Mutter kochte mit Stadtgas, gibt es heute nicht mehr, aber dasselbe Gasnetz. Herr Grünwald, vielleicht geben Sie uns einmal eine Definition, was Sie unter Infrastruktur verstehen. Laut Wikipedia kommt es aus dem Lateinischen Infrastruktura, so etwas wie ein, ich bin kein Lateiner, zusammengefügter Unterbau.
Ja, der Begriff Unterbau drückt es eigentlich echt fast schon ganz gut aus, wie auch wir die Infrastruktur verstehen. Wir würden sie als Rückgrat einer Wirtschaft oder eines Landes verstehen. Das heißt, die Infrastruktur beeinflusst unser Leben maßgeblich und über die Infrastruktur kann und über diese Struktur kann eben halt dann Leistung, aber auch Angebot zur Verfügung gestellt werden und es werden Abläufe über die Infrastruktur organisiert. Die Infrastruktur selbst aber unterliegt auch einem Wandel. Das heißt, die Infrastruktur von vor 50 Jahren sieht anders aus als heute und sie wird in 50 Jahren auch anders aussehen, als sie heute aussieht. Und dieser Wandel kommt natürlich sehr stark durch die Politik. Dieser Wandel kommt sehr stark durch globale Trends. Wir haben diese Trends dann Megatrends genannt in der Beschäftigung mit der Infrastruktur. Das heißt, wir haben als ersten Schritt einmal uns angesehen, welche globalen Megatrends gibt es überhaupt, die Infrastruktur verändern, wie zum Beispiel Energiewende, Digitalisierung, Mobilitätsthemen, Urbanisierung, Demografie, das neue Thema KI wird auch die Infrastruktur wesentlich in den nächsten Jahrzehnten verändern und auch das Thema und auch diesen Trend müssen wir uns ansehen. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt einfach alle Infrastrukturarten aufzählen, die runterdeklinieren, wie man es eben dann auch auf Wikipedia findet, haben wir einfach nur eingeteilt in einen physischen Infrastrukturteil. Also alles, was in Richtung Netze geht, Pipelines zum Beispiel auch, Speicher, Gebäude, Kraftwerke und so weiter. Also die klassischen Infrastrukturteile, die wir uns als normale Infrastruktur auch vorstellen. Aber auch dann eine immaterielle Infrastruktur definiert. Also alles, was in Richtung Telekommunikation geht, alles, was in Richtung Smart quasi auch geht. Das heißt Smart Grids in welcher Variante auch immer, bis hin zum digitalen Daten- und Informationsaustausch. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, okay, welche von diesen großen Megatrends haben denn welche Auswirkungen auf die Infrastruktur und wo gibt es diese Auswirkungen? Und genau diese Infrastrukturteile schauen wir uns bei uns eben dann zentral an. Das heißt, wir schauen dorthin, wo sich Infrastruktur wandeln muss, wo sie angepasst werden muss, wo sich dadurch natürlich entsprechende Investmentchancen ergeben. Und wir beurteilen diese Investmentchancen und diese Veränderungen sehr stark aus ESG-Sicht. Das heißt, nicht jede Veränderung der Infrastruktur ist auch ESG-positiv. Das heißt, es muss auch bewertet werden, wie wir zu diesen Veränderungen aus Nachhaltigkeitssicht qualitativ eben halt stehen. Und das ist dann auch eine Basis für unseren Investmentprozess bei RCM, dass wir eben halt diese Einschätzungen dann für das Thema Infrastruktur dem Investmentprozess zur Verfügung stellen und dem Fondsmanager zur Verfügung stellen.
Paul, wie sehr sind denn die Themen Digitalisierung, Energiewende und Infrastruktur bei deinen, bei euren Anlegern präsent?
Ich würde sagen, sehr, wie grundsätzlich unsere Kunden, die ja im beratungsfreien Geschäft, wie das nach MiFID heißt, agieren, also selbstentscheidende Anleger sind und ihre Anlageentscheidung selber treffen. Ganz präsent sind da natürlich indexbasierte Produkte im ETF-Bereich, aber auch Einzelaktien. aber auch die Abbildung dieser Themen, sei es über die dahinterliegenden Indizes, über Zertifikate, ETFs, aber auch klassische Investmentfonds.
Herr Grünwald, vielleicht, was Sie gesagt haben, vor 50 Jahren, in 50 Jahren, wenn Sie so einen Blick in diese Zukunft werfen, so ein plastisches Beispiel für eine Veränderung der Infrastruktur, die unter Umständen oder wahrscheinlich zu erwarten ist, speziell bei dem Stichwort Digitalisierung bzw. Energiewende. Können Sie uns da ja ein plastisches Beispiel geben?
Bei der Energiewende wird es mit mannigfaltigen Veränderungen geben müssen. Also man weiß jetzt schon, wenn man sich zum Beispiel nur die Berichte ansieht, sei es jetzt aus Niederösterreich oder aus anderen Bundesländern, wo man Probleme hat mit der Einspeisung aus größeren PV-Anlagen, weil das eben die Infrastruktur im Endeffekt eben halt nicht hinbekommt, diesen Überschuss, diesen kurzfristigen Überschuss zu managen. Das heißt, das ist ein klassisches Beispiel oder ein aktuelles Beispiel eben halt, wo die aktuelle Infrastruktur an ihre Grenzen stößt und im Endeffekt ausgebaut oder umgebaut werden muss. Das heißt, wir werden bei den Stromnetzen, bei Speichern, da wird sich ja sehr, sehr viel tun in Richtung Batteriespeicher, aber natürlich auch in Richtung Hubspeicher zum Beispiel. Auch bei der Gebäudeinfrastruktur wird es massive Veränderungen geben müssen, um eben halt die Energiewende zu schaffen, bis hin dann auch zur Digitalisierung der Stromnetze. Wir haben zukünftig dann ein sehr dezentrales Energieangebot, weil im Endeffekt jeder Energie selbst auch zur Verfügung stellen kann über PV-Anlagen und so weiter, aber auch eine sehr dezentrale Nachfrage. Das bleibt so, wie es aktuell auch eben halt ist. Das heißt, ich muss dann dieses Angebot und diese Nachfrage in Übereinstimmung bringen und synchronisieren. Das Gleiche aufgrund dessen, dass ich dann sehr stark eben halt oder eigentlich nur zu 100% erneuerbare Energien zur Verfügung haben werde. Und Sonne und Wind blasen und scheinen nicht zu jeder Tageszeit, noch dazu regional unterschiedlich. Das heißt, auch diese Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage müssen in den Ausgleich gebracht werden. Das heißt, die Übertragungsfähigkeit der Energienetze muss erhöht werden, die Einspeisungsnotwendigkeit muss erhöht werden, auch die lokale Distributionsfähigkeit muss erhöht werden und es muss ein effizientes Energiemanagement und eine simultane Abstimmung innerhalb des Netzes stattfinden. Und das wird die Struktur des Netzes sehr, sehr stark verändern. Ähnliches Thema beim Gasnetz. Da haben wir dann die Wasserstoffperspektive, ganz, ganz langfristig jetzt noch nicht, aber ganz langfristig eben halt, dass man diesen sehr, sehr hoch kompakten Wasserstoff dann für manche Industrien brauchen werden. Und das kann man dann eben dann zum Beispiel über das aktuelle Gasnetz erstens beimischen dann zur Energiebereitstellung, aber auch eben halt dann das Gasnetz dann ausschließlich zum Beispiel für Wasserstoff eben dann zu verwenden in einer ganz, ganz langfristigen Perspektive.
Summa summarum verstehe ich Sie aber, glaube ich, richtig. Der Anteil, Sie haben es vorher unterschieden, physische und immaterielle Infrastruktur, der Anteil der immateriellen Infrastruktur an der gesamten Infrastruktur wird rasant ansteigen im Vergleich zur physischen.
Richtig, diesen Trend sehen wir jetzt schon. Dieser Trend wird durch die Digitalisierung natürlich vorangetrieben. Dieser Trend wird zukünftig dann auch durch eine KI, welche Anwendungsformen auch immer uns da dann erwarten, was die Infrastruktur betrifft, eben auch weiter vorangetrieben. Das heißt, natürlich die Leistung selber wird immer noch über eine physische Infrastruktur angeboten. Die Leistung selber, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an jemanden denke, der jetzt als Kurierdienst unterwegs ist, verwendet immer noch eine Straße. Aber die Art, wie ich eben halt dann zukünftig Austausch generiere, also Handel betreibe zum Beispiel, das wird sich ändern. Die Art, wie die Energie dann zur Verfügung gestellt wird, wie das gemanagt wird, das wird sich ändern. Und diese Änderungen sind sehr stark mit der digitalen Welt und zukünftig dann auch mit der künstlichen Intelligenz verwoben.
Ja. Das heißt, das Rückgrat eines Landes sozusagen wird immer weniger physisch wirklich zu sehen.
So könnte man es ausdrücken, obwohl es natürlich da ist. Ansonsten könnte ich ja nicht konsumieren und der Mensch konsumiert ja Gott sei Dank immer noch Güter und Dienstleistungen.
Ja. Stefan, noch eine Frage meinerseits. Die Zukunft hat ja immer auch ein bisschen mit einer Kristallkugel zu tun. Jetzt unterstelle ich Ihnen als Fondsmanager einfach einmal, dass Sie eine gewisse Zahlenverliebtheit haben. Wenn es jetzt um die Zukunft geht, wie weit kommt man da dann mit quantitativen Daten, die ja immer auf der Vergangenheit basieren, weiter?
Das ist korrekt und deswegen haben wir bei uns, wie gesagt, immer Zukunftsthemen, Teams entwickelt, die sich Tätigkeitsbereiche von Unternehmen oder generell der Ökonomie ansehen sollen und diese dann eben ESG-seitig auch bewerten sollen, was das heißt. Das heißt, wir bewerten diese Themen schon natürlich mit einer Grundlage, mit einer gewissen Datengrundlage logischerweise auch, ja. Aber die Aussage, die wir treffen, ist eine sehr stark qualitative. Das heißt, wir müssen hier Unterscheidungen treffen, was wir besser, was wir schlechter finden. Es gibt hier kein eindeutiges Schwarz-Weiß-Denken. Das Zweite ist, dass wir hier sehr wohl auch qualitative Einschätzungen treffen müssen, die nicht rein zahlenbasiert sind. Das heißt, wir gehen hier sehr stark weg von einer reinen Score-Betrachtung, was in den ESG-Ansätzen sehr, sehr üblich ist, hin zu einer qualitativen Einschätzung von Themen, von Risiken, aber auch von Chancen, besonders eben halt, was diese Veränderungen betrifft, sei es jetzt Infrastruktur, aber auch andere Teilbereiche von Wirtschaften und die dann auch sehr stark ESG-Veränderungen sind, gibt es eben halt auch Wachstumschancen, tendenziell auch mit einer gewissen Risikovermeidung. Das heißt, es gibt hier ein Corporate Advantage von diesen Themen gegenüber der bestehenden Art, wie gewirtschaftet wird und diese neue Art eben halt des Tuns, diese neue Art eben halt des Wirtschaftens muss bewertet werden, ob es eben halt ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen ist oder eben halt nicht. Und das und diesen Ansatz verfolgen wir bei uns. Insofern, wie gesagt, die qualitative Meinung wird zunehmend, was besonders was ESG-Thematiken betrifft, wichtig werden, um Themen einzuschätzen.
Mhm. Wie viel Prozent würden Sie einschätzen, ist Meinung, wie viel unter Anführungszeichen rein zahlenbasiert, im Blick nach vorne?
Also so würde ich das nicht unterscheiden wollen. Die Basis, um sich eine Meinung zu bilden, kann sehr, sehr stark zahlenbasiert sein. Kann sehr stark aus der Zahlenebene kommen, aber ich muss ja trotzdem die Fähigkeit besitzen, zu abstrahieren vom Zahlenwerk und eben halt dann eine Meinung auszudrücken. Wir bei uns machen pro Thema und auch Subthema, das heißt, wir schätzen eben halt dann die Energiewende und die Teile, die dann von der Infrastruktur entsprechend verändert werden durch die Energiewende. Schätzen wir dann eben halt qualitativ ein. Das sind dann 5, 6 Teilbereiche eben halt gewesen und die bekommen dann eine Beurteilung von Doppelminus bis zu einem Doppelplus. Das heißt, hier machen wir dann eben halt eine qualitative Skala weg von einer rein quantitativen Skala, was die Aussage betrifft. Die Basis unserer Analyse kann aber natürlich schon sehr stark und lastig auch sein, weil wir uns natürlich sehr wohl auch Studien, Einschätzungen und so weiter anschauen müssen, die natürlich auch datenbasiert sind.
Ich gehe jetzt wieder wie zu Beginn in meine Kindheit zurück, vielleicht ein bisschen philosophisch, aber damals machte sich in Großbritannien Maggie Thatcher an, die marode Infrastruktur des Landes wieder Vordermann zu bringen und natürlich die leeren Staatskassen zu füllen. Die Folge war eine massive Privatisierungswelle. Wenn ich nun ins Jetzt blicke, gibt es genau dieselben Klagen über marode Infrastruktur von Wasserleitungen, Brücken etc. Ist jetzt der Privat im speziellen Fall der Infrastruktur also wirklich der bessere Unternehmer oder sagen Sie, die öffentliche Hand ist einfach noch viel zu sehr involviert?
Ich glaube, das Beispiel Thatcherismus hat ganz gut gezeigt, dass man bei so einem sehr, sehr wichtigen und auch für die Gesamtökonomie wichtigen Thema nicht mit einer vorgefassten Meinung reingehen sollte, sondern ich glaube, man sollte hier sehr pragmatisch in die Sache rangehen, für welche Funktion im Teil der Infrastruktur welcher Anbieter oder welche Entität eben halt einfach bessere Ergebnisse liefert. Also wenn ich jetzt die Vorteile von der öffentlichen Hand betrachte, dann kann ich, wenn ich jetzt sage, ich habe eine sehr, sehr große Transformation vor mir, wird der Staat wohl billiger finanzieren können. Das heißt, er kann wahrscheinlich dann aufgrund dieser Größe der Transformation und Vielschichtigkeit auch hier das Risiko geringer halten. Unternehmen brauchen normalerweise einen planbaren Rahmen, ja, und den sollte auch der Staat entsprechend auch vorgeben. Das heißt, die Infrastruktur wächst dann nicht einfach irgendwo hin, sondern es sollte auch gewissen Leitlinien sehr wohl auch passieren, was man denn eben mit zukünftig entsprechend als Gesellschaft de facto auch haben möchte. Also in diesen, was die Planung betrifft, was Finanzierung betrifft, besonders mit den großen Transformationen eben halt, da spielt der Staat natürlich eine zentrale Rolle bis hin zur Thematik, wo es eben halt dann wirklich zum Monopol, zur natürlichen Monopolstellung hinkommt, wo man aus der aus den Wirtschaftswissenschaften wissen, eben halt, dass hier eine staatliche Organisation meistens effizienter ist. Da führt der private Betreiber natürlich auch entsprechende Vorteile, besonders wenn es um das Angebot der Leistung über die Infrastruktur dann geht, ist der private meist effizienter und kostengünstiger. Das beste Beispiel war die Telefonie vor doch jetzt schon mehreren Jahrzehnten. Ähnlich ist es beim Bau, also es macht keinen Sinn, dass der Staat selbst eben halt die Infrastruktur baut, sondern er beauftragt eben halt dann entweder staatsnahe Unternehmen oder eben private Unternehmen, um diese Bauten eben halt dann auszuführen. Auch da ist der Private viel, viel effizienter als der Staat, weil es de facto auch einen Wettbewerb geht. Also man muss hier sehr, sehr stark unterscheiden, welche Funktion wahrgenommen wird, aber wir sehen hier schon natürlich einen sehr, sehr großen Teil auch auf der privaten Seite, eben weil das Erbauen, das Zuliefern, das Abwickeln und das Anbieten der Leistungen selbst dann eben halt dann privat zu erfolgen hat, weil es einfach effizienter ist. Und die staatliche Seite soll den Rahmen geben, soll natürlich auch mitfinanzieren, besonders wenn es um so lange Projekte entsprechend eben halt geht, um große Projekte geht, um auch das Risiko für Einzelunternehmen de facto auch zu reduzieren und somit auch die Transformation zu ermöglichen.
Privater Einschub, pragmatische Herangehen, kein Schwarz-Weiß-Denken, sehr sympathisch. Aber lassen wir das Philosophische beiseite und widmen uns vielleicht der Praxis. Die OECD rechnet mit jährlichen Investitionen in Höhe von etwa 7 Billionen US-Dollar, damit die Infrastruktur ESG, also umweltschonend, wird. Das sind ungefähr 7% des weltweiten BIPs. Woher nehmen, frage ich da nur. Oder sagen Sie einfach, in diesem Bereich fließt jedenfalls irre viel Geld, lasst uns einfach nach den Chancen greifen.
Der zweite Ansatz kann durchaus dann zu gröberen Unfällen führen, je nachdem, was dann finanziert worden ist. Insofern braucht es eben halt dann schon eine sehr gute Nutzen-Kostenabwägung, in welche Richtung eben halt eine Infrastruktur sich weit. Wenn die Infrastruktur mal gebaut ist, ist sie auch da, dann muss sie auch verwendet werden, auch mit den ganzen Vorteilen oder Nachteilen, die dann da sind. Deswegen muss man hier schon sehr behutsam vorgehen und nachhaltig planen. Aber wie ich schon gesagt habe, von der großen Finanzierungsseite her glaube ich schon, dass es hier eher Richtung Staat gehen wird. Das heißt, siehe die Diskussion in Deutschland, was es eben halt dann die Schuldenbremse betrifft, um die Transformation der Energiewende eben halt stemmen zu können. Da hakt es dann und hapert es dann eben halt an der notwendigen Finanzierung von diesen extrem großen Projekten. Nichtsdestotrotz, was in staatlichen Haushalten durchaus angedacht werden sollte oder könnte, ist, dass man eben halt hier Finanzierungen speziell für die Zwecke des Umbaus der Infrastruktur zum Beispiel eben halt auflegt, dass man eben halt hier speziell für diese Thematiken Geld aufnimmt und langfristig aufnimmt. Gleiches gilt dann für Green Bonds, Social Bonds. Dieser Trend, den wir international schon sehen und den wir auch in Europa sehen, wird sich hier, glaube ich, sehr stark fortsetzen. Ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass man den Privaten in die Finanzierung mit reinholen kann. Das ist diese Diskussion oder dieses Thema gibt es schon seit Jahrzehnten, genannt Public-Private Partnerships. Das heißt, der Staat gibt den Rahmen vor, sagt, was er haben möchte, der Private finanziert, baut und darf dann die Infrastruktur auch betreiben gegen eine gewisse Gebühr, die er dann den Konsumenten im Endeffekt auferlegt und sich damit entsprechend dann wieder schadlos hält, aber auch natürlich einen gewissen Gewinn machen wird. Da gibt es positive Beispiele, aber auch negative. Ich habe zwei Flughäfen, witzigerweise, einer in München, wo das sehr gut funktioniert hat, und der andere, wo das nicht funktioniert hat, das war in Berlin. Also auch da geht es dann wirklich um das Detail, das heißt, wie funktioniert das Projekt selber auch, ob dann auch eben diese Kooperationsformen Erfolge sein können oder eben halt nicht. Und das Dritte sind meines Erachtens nach kleinere Adaptierungen, Umbauten, Erweiterungen der bestehenden Infrastruktur, die aber auch sehr wichtig ist, weil eben halt die digitale ist jetzt nicht immer das ist der große Wurf, sondern zum Beispiel eben halt auch die kleinen Dinge, die eben an die Infrastruktur an vielen Stellhebeln geändert werden müssen. Und da glaube ich, dass die private Finanzierung, Umsetzung zum Großteil eben halt erfolgen wird. Das heißt, das hat dann nichts mit Staatskassen zu tun, sondern diese Transformation passiert eigentlich täglich und erleben wir auch täglich rund um uns, dass hier die Infrastruktur und das Angebot über die Infrastruktur sehr stark wandelt.
Lass uns einfach nach den Chancen greifen, hätte ich in dem Fall ja sogar aus Anlegersicht gesehen, aber es war sehr interessant, wie Sie das, die Finanzierung in Summe ja doch dargestellt haben. Aber was sind denn aus Ihren, gehen wir wieder zum Anleger, aus Ihren Studien, Folgerungen, wo sind aus Anlegersicht interessante Infrastrukturbereiche? Welche sind vielleicht weniger interessant?
Die Folgerungen für den Anleger sind, glaube ich, primär, bevor wir darüber diskutieren, welche Teile der Infrastruktur sich verändern oder auch profitabel verändern werden, einmal grundsätzlich, dass man weiß, dass es zukünftig sehr stark in Richtung dieser nachhaltigen Thematiken gehen wird, dass man sehr stark in Richtung Chancen, aber auch eben mit Risiken dieser Entwicklungen gehen wird und dass man das qualitativ bewerten wird müssen. Das ist das eine. Grundsätzlich sehen wir in der Energiewende jetzt nicht ein Thema, das wir umsetzen müssen und das viel Geld kostet, sondern das ist eine Investmentchance. Also die Gelder, die eben halt dann in die Infrastruktur investiert werden müssen, um sie eben halt neu auszurichten, werden ja ausgegeben für Projekte, mit denen dann wieder jemand entsprechend auch Gewinne erzielen kann. Das ist aber ein großer Bereich, wo wir glauben, dass zukünftig eben halt Gewinne gemacht werden können. Natürlich auch mit allen Formen der Digitalisierung der Infrastruktur. Auch da sehen wir sehr große Möglichkeiten. Wir sehen einen sehr, sehr großen Markt, noch einmal auf die Energie zurückzukommen, in der Gebäudeinfrastruktur. Wenn man sich den EU-Plan für die Gebäudeinfrastruktur ansieht, was es hier an Mitteln bedarf, eben halt, um hier auf eine Reduktion der CO2-Emissionen eben halt zu kommen, dann bedarf es einer extremen Investitionstätigkeit. Und das wiederum entsprechend sind natürlich dann Möglichkeiten für den Anleger, sich hier entsprechend eben halt dann auch zu veranlagen. Mhm.
Und in welchen Fonds-Bereifeisen werden diese Ideen umgesetzt?
Grundsätzlich kommt unser Wissen und unsere Erarbeitungen, unsere Einschätzungen allen Fonds zugute. Primär ist es natürlich schon so, dass wir Fonds haben, die von unseren Infrastrukturthemen profitieren. Das ist zum Beispiel der Raiffeisen New Infrastructure ESG Aktienfonds, wo wir auch in den letzten Jahren verstärkt in Richtung digitaler Themen auch gegangen sind. Also weg von diesen klassischen Infrastruktur-Titeln, Versorgertiteln, eben halt auch eben diese digitalen Themen entsprechend mit aufzunehmen und diese Wachstumschancen dort eben halt zu ergreifen. Wir haben aber auch zum Beispiel einen Raiffeisen Smart Energy ESG Aktien, der sich mit neuartigen Energien und eben halt nachhaltigen Energien auseinandersetzt, aber natürlich eine gewisse Infrastrukturkomponente da auch dahinter steht. Oder zum Beispiel auch beim Raiffeisen Megatrends ESG Aktienfonds. Megatrends sind eben halt dann Trends, die wir auch in der Infrastruktur sehen und im Endeffekt entsprechend auch hier Auswirkungen unserer Analysen entsprechend auf diesen Fonds zum Beispiel sehen.
Bleiben wir aber kurz vielleicht beim New Infrastructure ESG Aktienfonds. Können Sie uns da ein wenig mehr über den Inhalt erzählen?
Der Fonds, wie gesagt, investiert zu 100% in Infrastrukturtitel, wobei wir in den letzten Jahren hier den Fonds doch stärker in Richtung Digitalisierung auch ausgebaut haben. Das heißt, eben halt diese klassischen Versorger wurden durch Digital-Titel eben halt ergänzt oder auch leicht entsprechend natürlich auch verdrängt, um hier auch diese Wachstumschancen eben halt herauszuziehen.
Aber weil Sie sagen, Versorger ersetzt, das heißt, ich sage unter Anführungszeichen, weniger Verbund, dafür mehr, weil ich sehe, ST Microelectronics ist einer der Top-Titel bei Ihnen drinnen.
Genau, ja.
Relativ, aber Bauunternehmen und so sind natürlich wahrscheinlich auch dabei. Theoretisch müsste ich so etwas wie eine Wienerberger finden. Sie haben vorher gesagt, Gebäudeeffizienz, also auch solche Unternehmen.
Ja.
Müssen jetzt nicht im Fonds vertreten sein, aber.
Richtig, das ist der Punkt. Also wir beschäftigen uns natürlich mit Themen, die weitläufiger sind als das, was dann der Infrastructure-Fonds selbst eben halt dann abbildet, weil es ja eine Basis auch für andere Tätigkeitsbereiche ist. Also das Gebäudeinfrastruktur ist relevant entsprechend für die Energiewende. Das muss jetzt der Infrastrukturfonds selber eben halt nicht hundertprozentig gleich abbilden, dass wir dann die Gebäudeinfrastruktur als Teil eben halt der Energiewende de facto eben halt sehen. Wienerberger kommt natürlich in anderen Raiffeisen Capital Management Fonds prominent vor. Aber wie Sie gesagt haben, welche Beispiele haben wir da noch im Digitalisierungsbereich? Itron zum Beispiel, Uniper Network, Cisco, TSMC und eben halt die Microelectronics. Also hier ist schon eben halt in diese Richtung verschoben worden und aktuell werden ca. 16% im IT-Bereich im Fonds entsprechend auch veranlagt. Und wie gesagt, wie ich gesagt habe, es wurde hier nicht verdrängt, aber natürlich das Gewicht von diesen klassischen Versorger, wenn ich dann eben mit IT-Themen aufnehme, ist natürlich dann entsprechend geringer geworden. Was auch ein wichtiger Punkt noch beim besagten Fonds ist, ist, dass wir einen Anteil in Emerging Markets auch investieren. Das heißt, es gibt einen Teil des Fonds, eben halt, der sich mit Emerging Markets Infrastrukturtiteln beschäftigt. Hier sehen wir auch durchaus den Vorteil, und auch die Möglichkeit zu investieren aufgrund dessen, weil in Emerging Markets meist die Infrastruktur komplett von neu aufgesetzt werden muss. Das heißt, neue Themen vielleicht auch direkter und schneller umgesetzt werden können und vielleicht auch effizient umgesetzt werden können.
Toll, ich nehme an, diese Fonds, die Stefan Grünwald erwähnt hat, sind bei euch auch erwerbbar. Habt ihr sonst aktuell irgendwelche Aktionen?
Genau, das Fondsangebot. Wir haben ja grundsätzlich alle in Österreich zugelassenen Fonds mit 90% bonifiziert auf den Ausgabeaufschlag, respektive möglicher Fremdspesen, keine Depotgebühr außerdem bei Investmentfonds. Zudem unsere Fonddatenbank, wo Informationen, Hintergrundinfos, Factsheets zu sämtlichen Fonds einsehbar sind. Darüber hinaus haben wir eine attraktive Neukundenaktion, die auf www.drd.at einsehbar ist. Da ist hervorzuheben, dass 1 Euro Kauf-Verkauf-Spesen pro Order für 6 Monate 90% Rabatt, wie schon erwähnt, auf das Fondsuniversum, keine Depotgebühr bis Ende 26. Wir übernehmen außerdem, sollte ein Anleger sein bestehendes Depot von einer Fremdbank, von einer anderen Bank zu uns übertragen, bis zu 250 Euro der Übertragsspesen, die bei diesem Institut anfallen. Genauso haben wir ein attraktives Angebot an laufenden Freetrade-Aktionen mit unseren Premium-Partnern aus dem Zertifikatebereich.
Herr Grünwald, Sie sprechen jetzt immer wieder, ich sage mal, Digitalisierung an. Welche Veränderungen sehen Sie denn da, grosso modo, Auswirkungen?
Wie ich schon angesprochen habe, haben wir eine recht starke Veränderung der Stromnetze und eine Digitalisierung der Stromnetze vor uns. Aufgrund eben halt dieses neuen Energieangebots und dieser Vereinigung von Angebot und Nachfrage, die sich von diesen dezentralen Emittenten entsprechend ergibt. Das wird so weit gehen, dass wir dann auch in unseren eigenen vier Wänden hier effizienter mit dem Thema Energie umgehen werden. Das heißt, es wird dann eine digitale Steuerung geben zukünftig, wann sich welches Gerät zum Beispiel einschaltet. Ja, das wird vielleicht dann einmal irgendwann dann je nach Wetterbericht passieren. Oder wann wird das Auto, der Speicher des Autos aufgeladen, also generell der Speicher aufgeladen? Wann wird Wärmeenergie produziert, aufgrund eben halt von der Solarproduktion, die man hat? Und wann speist man ins Netz ein und wann bekomme ich vom Netz de facto auch Energie? Das heißt, diese Entwicklung wird einmal sehr, sehr wichtig werden und uns auch im täglichen Leben sehr stark entsprechend mit verändern. Was aber auch kommen wird aus unserer Sicht, sind so Themen wie Smart Water oder Smart Gas. Das heißt, dass auch das Wasserangebot digitalisiert wird. Das heißt, es kommt zu einer gewissen Echtzeitüberwachung des Wasserversorgungssystems. Das heißt, Daten wie Wasserfluss, Druck, Temperatur oder Qualität des Wassers werden kontinuierlich erfasst und somit kann die Versorgung und die Nutzung des Wassers im Endeffekt optimiert werden. Ich kann damit Wasserverluste verringern und auch die Qualität steigern. Ein sehr, sehr großes, das gleiche gilt dann auch für das Gasnetz, für den Gasbereich und zukünftig dann vielleicht auch Wasserstoffnetz. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch eben der Ausbau von 5G. In manchen Regionen der Welt reden wir schon vom Ausbau von 6G, da sind wir primär in Asien unterwegs. Also diese fünfte Generation der Mobilfunktechnologie, die halt dann höhere Geschwindigkeiten, höhere Sende, Empfangszeiten, Kapazitäten und auch eine verbesserte Zuverlässigkeit bietet. Also das ganze Thema Internet of Things, autonomes Fahren, Industrieautomation und so weiter, hängt im Endeffekt daran, dass hier auch ein sehr, sehr starker Ausbau passiert. Und dieses Themas haben wir uns de facto auch angenommen, in Verbindung damit auch natürlich das generell das Angebot des Telekommunikationsangebots, Telekommunikationszugangs, das wir uns eben mit hier ansehen. Und ein auch zentraler Bereich wird werden, welches digitale Angebot einerseits der öffentliche Sektor gibt, und andererseits aber auch der private Sektor de facto immer zukünftig gibt ich würde mal so formulieren, es hat sich hier in den letzten Jahren über die Digitalisierung im Endeffekt eine neue Art von Infrastruktur generiert, das heißt die Infrastruktur, die dann zur Verfügung gestellt wird, um in diesen Raum dann eben mal zu handeln oder eben mit sich auszutauschen. Und das wird durchaus auch ein weiterführender Trend sein, der unsere Infrastruktur und die Art und Weise, wie wir sie benutzen, sehr stark verändern wird.
Wo Trend, wo würden Sie denn als ESG-affiner Anleger derzeit regionsweise, ich weiß nicht, ob das Ihr Thema ist, Ihre Schwerpunkte setzen? USA ist sicher der größte Markt prinzipiell, wissen wir aber nicht nach der nächsten Präsidentschaftswahl, wie das Thema ESG weiter behandelt wird. Europa hat sich dazu verpflichtet, hat sicher die schlechtesten Voraussetzungen an sich, aber die Emerging Markets, die Sie gerade vorher erwähnt haben, dort wird alles von neu aufgesetzt. Ja, dort müssen nicht erst Glasfaserkabeln verlegt werden, die machen das gleich mobil. Ist Emerging Markets eigentlich das ESG-Paradies?
ESG-Paradies würde ich als Emerging Markets auch nicht bezeichnen. Das sieht man auch an den Bewertungen, die diese Länder zum Großteil auch haben, dass die mit den ESG-Standards, die wir in der entwickelten Welt haben, jetzt nicht vergleichbar sind. Aber, und das ist das große Aber, Sie haben es erwähnt, viele von diesen Ländern gehen in die richtige Richtung oder machen Schritte in die richtige Richtung. Wir nennen das Transformation und wir wollen dann auch eben diese Länder, die sich hier positiv entwickeln, in dieser Transformation begleiten und auch de facto unterstützen. Das heißt, wir probieren sehr stark die Kapazitäten oder die Möglichkeiten dieser Länder eben halt herauszufiltern, wo wir dann ESG-positive Entwicklungen auch sehen werden. Und das Beispiel in China wird aktuell zu ca. 50% des investierten ESG-Volumens, ich rede jetzt von harter Investition in Infrastruktur zum Beispiel eben halt, weltweit durchgeführt. Das heißt, wir wissen, ohne China wird es eine Bekämpfung des Klimawandels nicht nur sehr schwierig, sondern wahrscheinlich ziemlich aussichtslos sein. Es dreht sich in diesem Land, obwohl sie immer noch sehr stark zum Beispiel Kohlekraftwerke nicht nur einsetzen, sondern auch weiter eben entsprechend auch noch eröffnen und ans Netz bringen, doch etwas in die richtige Richtung. Das heißt, in den nächsten Jahren werden wir da durchaus eben halt die positive Entwicklungen auch auf der ESG-Front eben halt dann sehen. Aber da muss man dann auch, wie gesagt, recht bald dabei sein, um hier ein Frontrunner eben halt in dieser Einschätzung dieser Thematik zu sein. Und diese Entwicklung sehen wir jetzt nicht nur in China, das sehen wir auch in anderen asiatischen Ländern. Wir sehen es sogar im Mittleren Osten. Also die so Länder wie Katar sind natürlich zu Recht auf dem Prüfstand und in der Öffentlichkeit auch gestanden, aufgrund eben halt des Governance-Themas, aufgrund des Social-Themas eben halt. Dennoch dreht sich auch dort einiges in die richtige Richtung. Es werden doch auch besonders in der Ökologie positive Schritte gemacht und das darf man nicht komplett negieren und muss man in der Bewertung entsprechend der Länder auch mit aufnehmen. Und das gibt dann auch natürlich auch Investitionsmöglichkeiten.
Transformation habe ich bei der Osteuropa-Erweiterung auch gehört. Das war ein Erfolg. Warum diesmal auch nicht? Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Paul Reitinger von der Dardat Bank.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Und speziell bei unserem Expertengast Stefan Grünwald, der uns Einblicke in eine mögliche Zukunft des Themas Infrastruktur gab. Wenn das für Sie ein interessantes Thema ist, diversifiziert dabei, sind Sie mit dem Raiffeisen New Infrastructure ESG Aktienfonds, den es auch bei der DADA zu kaufen gibt. Damit ein Tschüss an euch da draußen. Das Schlusswort hat Stefan Grünwald.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte durchaus interessante Einblicke geben und wünsche noch einen schönen Tag.